Du veranstaltest heute einen Podcast-Brunch. Lade hierzu zwei Podcaster deiner Wahl ein und sprecht über ein Thema eurer Wahl. Gute Unterhaltung.
Hello. Hello.
Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Herzlich willkommen bei den Podfluencern. Heute am Start Undeutsch meets So geht Podcast und der Jingle geht erstmal los. Total vergessen.
Podimo und Easy Studios präsentieren.
Professional meets unprofessional.
Nein, hier sind nur Professionals heute.
Ich habe heute die Ehre, beim Podcast Festival Leipzig lauscht mit den berühmten und ehrlichen PodcasterInnen Undeutsch zu sprechen. Und ich bin So geht Podcast natürlich, ihr kennt mich schon von die Podfluencer, natürlich wer dieses Format gegründet hat. Und heute hier im Partybus, würde ich sagen, von Easy Studios unterwegs. Und er zeigt uns, wir bekommen von der Regie kurz ein paar
Anweisungen.
Okay. Du sollst im Mikrofon reinsprechen.
Ja, ich habe ja noch gar nicht gesprochen, darum war es egal, glaube ich erstmal.
Und ich würde sagen, heute, dass sich jeder ganz kurz vorstellt, damit wir wissen, wer in diesem Format zu sprechen ist. Fangen wir an auf meiner linken Seite quasi.
Hi, mein Name ist Dylan. Ich habe mit Aisha zusammen diesen Podcast gestartet und habe aber davor auch zwei Podcasts gehabt. Ich bin Journalistin. Ich mache auch Bildungsarbeit seit ungefähr 5 Jahren. Und ja, jetzt sind wir mit Undeutsch unterwegs.
Genau. Also Dylan hat mich überredet, beziehungsweise überzeugt einfach, weil sie sehr gut ist und Überzeugungsarbeit gut macht. Mein Name ist Aisha. Ich bin auch unter anderem Journalistin, mache auch Bildungsarbeit, aber arbeite in einer Bewegung. Und und wir haben jetzt seit ungefähr einem Jahr den Podcast Undeutsch, den man auf allen gängigen Streaming-Plattformen hören kann. Wer ihn noch nicht kennt, wir sind auf Instagram recht aktiv. Da posten wir ab und zu so Videos und Reels und so provokative Thesen.
Ist sehr empfehlenswert.
Aber es ist meistens sehr lieb gemeint, ist gar nicht so böse gemeint meistens. Also man muss aber reinhören, um das zu verstehen, glaube ich. Weil unsere Themen sind sehr vielseitig. Wir beschreiben uns immer selber als, bei uns geht's um Make-up, Fußball, aber auch um rechte und rassistische Gewalt. Mhm. Ich weiß, es ist so eine Spannbreite an Themen, aber ich glaube, wir können die irgendwie verknüpfen, weil sie auch immer was mit unserer Lebensrealität zu tun haben.
Und wir kommen auch gleich dazu zu sprechen. Aber erstmal, was machen wir hier in diesem Format heute? Special Guest quasi bei den Podfluencern zum ersten Mal. Natürlich konnte ich sie mit meiner Überredungsarbeit überzeugen, heute in diesem Format quasi aufzutreten. Und im Rahmen von dem Podcast Brunch, wie wir das gerne nennen, können wir über die Themen unserer Wahl sprechen. Ja, wir haben leider kein Essen in diesem Partybus. Ich glaube auch, dass aus der Regie sagen würde, wenn wir hier irgendwie jetzt eine Brezel oder sonst was auspacken würden, würden sie sagen, nee, hey du, mach das nicht, das wird schmutzig.
Das sagst du nur, weil du Schwabe bist.
Ja, deswegen
du hast aber kein Frühstück mitgebracht. Sag doch einfach nicht.
Weil er ein Schwabe ist.
Ja,
ich bin Italo-Schwabe, ja.
Ja, er hat gestern gesagt, ich habe einen anderen Hotel, der war relativ günstiger. Ich so, aber du zahlst den doch gar nicht. Ich sagte, trotzdem, der ist günstiger. Ich bin Schwabe. Man muss immer sparen. So Schwabe. Wie heißt ein
Nein,
Schwaben?
Also so krass bin ich nicht, muss ich sagen. Also dafür habe ich zu viel Italienisch in mir drin, muss man sagen.
Ja.
Aber bei diesem Podcast-Brunch werden wir zwar nicht essen, aber wir verhalten uns so, als wären wir jetzt bei einem Brunch, in einem Café oder in einem Restaurant und genießen das Essen und quatschen über die Themen, die für uns wichtig sind. Und wir haben jetzt gerade von euch beiden schon gehört, dass der Podcast Undeutsch natürlich sich auch mit Themen beschäftigt, die uns alle betreffen, aber wo viele Leute so die Augen vielleicht zumachen und sagen, oh, Ich habe noch nicht gefrühstückt, das ist zu viel jetzt am Morgen. Aber ihr packt die Themen an, ihr verpackt es sehr, sehr humorvoll auf Instagram, deswegen unbedingt vorbeischauen. Da bin ich vor allem auf euch aufmerksam geworden, natürlich auch durch Leipzig Lauscht, aber auch durch Instagram.
Ja, okay.
Und das finde ich schön, dass ihr diese Snippets veröffentlicht. Und vielleicht für die Zuhörenden, die nicht wissen genau, warum ihr zu Undeutsch gekommen seid, könnt ihr vielleicht kurz ein paar Impulse geben, warum Undeutsch?
Ja, eigentlich macht das Dylan immer ganz schön, finde ich. Sie erzählt das sehr gut. Aber ich muss kurz, bevor sie gleich anfangen darf, sie erzählt dann gleich die Geschichte, sagen. Auf jeden Fall ein Moment, wo wir uns entschieden haben, den Podcast Undeutsch zu nennen, war einfach der, weil wir gedacht haben, wir haben eine, die hat einen deutschen Pass und eine, die hat keinen deutschen Pass. Und das hat sich ja jetzt verändert mittlerweile, weil ich habe jetzt auch einen deutschen Pass.
Yeah.
Herzlichen Glückwunsch.
Dann bin ich der Einzige ohne deutschen Pass hier in diesem Auto.
Ja, du bist aber Europäer, oder? Immerhin.
Ja.
Ja, du doch auch.
Aber
du
keine EU-Bürgerin. Aber keine
ja,
EU-Bürgerin.
Aber warst du?
Du warst
ja,
mal.
Ja, ich war lange, lange EU-Bürgerin und deswegen wollte ich keinen deutschen Pass.
Wir können jetzt ein Rätsel machen.
Ja.
Also, wo kommt sie her? Sie hatte mal einen EU-Pass.
Oh mein Gott, ja, ja, genau.
Okay, der nächste Tipp, es war auf einer Insel.
Eine abgeschottete
Insel. Man spricht
Insel.
Englisch.
Ja. Aber ja. Dylan soll erzählen, ich mag das.
Ja, Undeutsch, das Wort Undeutsch gibt es ja gar nicht. Und deswegen ist Un auch in Klammern, weil sind wir Deutsch oder nicht? Und das ist dann auch immer so eine Frage, manchmal stellen wir sie selbst uns und manchmal stellt die Gesellschaft die Frage, sind das jetzt Deutsche oder nicht?
Mhm.
Und das ist halt sehr politisch auch. Und wir sind halt, wie du gesagt hast, auch so sarkastisch, auch so ironisch unterwegs. Das heißt, egal was passiert, Dinge, die uns eigentlich zum Heulen bringen könnten, die sind für uns so witzig, weil wir das damit auch verarbeiten. Aber undeutsch halt, weil wir auch gerne darüber reden. Wie deutsch sind wir sozialisiert? Wie undeutsch sind wir? Wann kommen diese anderen so Ethnizitäten, die wir haben? Und außerdem ist auch so, ich bin ja auch in Baden-Württemberg aufgewachsen und ich bin...
Das ist schön, habe ich gehört.
Ja.
Okay, soll ich den
eigentlich
Raum verlassen?
Nee, das
ich gehe wieder.
Schwabe und Schwaben und so richtig so Badener verstehen sich eigentlich jetzt nicht.
Eigentlich nicht so, ja.
Aber jetzt ist ja jetzt eine fremde Person dabei.
Jetzt verstehen wir...
Ja. Das ist immer so. Anders.
Wenn eine noch fremdere Person kommt, dann halten wir zusammen.
Wir sind vereint quasi.
Ja, und es kommt so dieses Schwäbische bei dem raus und das gefällt mir.
Könnt ihr bitte Deutsch sprechen in Deutschland?
Jetzt kommt es dann.
Nicht zum
und
ersten
genau
Mal.
Darum geht es, dass Aisha manchmal heftig deutsch ist. Dass sie zum Beispiel sagt, ich bin in 7 Minuten da. Und ich denke so, wen juckt 7 Minuten? Sag einfach, bin gleich da oder in 5 Minuten da. Nein, sie muss das so präzise sagen und das ist ja deutsch. Und ja, ich habe sie überredet, weil der Grund auch, warum wir diesen Podcast haben, ist, dass wir zwei Freundinnen sind, die ihre Gespräche über irgendwelche WhatsApp-Sprachmemos oder auf allen, wir schreiben uns ja auf allen Kanälen, ne, so TikTok, Instagram.
Parallel. Manchmal 5 parallele Gespräche.
Verschiedene Gespräche.
Ja.
Ah, das ist auch sehr interessant. Das ist so die Gespräche über Instagram sind sehr politisch, habe ich gemerkt. Die auf WhatsApp sind so up to date oder so, ja, ich gehe jetzt kurz schlafen, okay? Ja, alles klar. So.
Das bin ich, die macht mich gerade nach.
Ja.
Finde ich sehr sympathisch.
Ja, oder so, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und die Arbeit ist so anstrengend heute und so. Naja, ich gehe jetzt schlafen, okay? Und dann denke ich mir so, soll ich jetzt darauf antworten? Weil sie hat gesagt, sie geht schlafen, ich will sie ja nicht stören. Und die Gespräche auf TikTok sind dann halt auch TikTok-Ebene.
Ja,
und die sind aber sehr, sehr auch... Meine Schwester hat letztens eine Sprachnachricht gehört, und wo sie gesagt hat, ist das ein Podcast? Ich so, nee, das ist Aisha. Sie so, wie das, Aisha? Warum redet ihr so miteinander? Also Dylan, ich denke, gesellschaftlich ist das ja überhaupt kein Problem, aber wenn du so überlegst und dann sagt sie so, ja, aber das ist doch kein normales Gespräch, wo ist hier das Authentische? Und ich sage, ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast.
Ja, hätte ich mal sagen sollen.
So. Aber machen wir auch. So, ja. Wow, deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir auch so wie wir im Podcast reden, ungefähr, ich will jetzt nicht übertreiben, sprechen wir auch miteinander.
Das ist quasi Thema Authentizität, ne? Eine wichtige Rolle, und das seid ihr auch.
Wir kennen uns nicht.
Ich kenne euch außerhalb der Kamera und Mikrofone genauso wie hier und ich kann es bestätigen auf jeden Fall.
Sehr gut.
Wobei,
das hat mir noch gefehlt, die Bestätigung von einem Mann.
Also, mal, also Running Gag.
Unterschreiben?
Running Gag. Gestern waren sie auf der Bühne. Super Panel zum Thema Diversity. Und konnte sehr, sehr viel auch bestätigen und nachvollziehen. Und dann hieß es so, ja, also wir sprechen nicht mit Männern. Außer einen Morgen. Und ich steck dann so meine Hand, ich bin's. Keiner hat geguckt. Aber
wir haben ja halt noch keine Gästinnen in unserem Podcast. Ja. Also Staffel 1 ist jetzt gerade fertig. Mhm. Wir hatten Staffelfinale in Frankfurt, auch ein Live mit 60 Leuten. Super cute, super, super süß. Und wir hatten noch keine Gästinnen, weil ich würde auch gerne, wenn ich Gästinnen einlade, ich würde sie gerne vergüten, auch für ihre Zeit und Arbeit und Mühe, weil wir leben halt in einem Land und in einer Gesellschaft, wo auch in einen Podcast kommen und eine Stunde reden Zeit und Aufwand ist und Mehrarbeit ist für unsere Leute, die eigentlich noch irgendwie Lohnarbeit haben und irgendwie ihre Miete finanzieren müssen. Und deswegen ist auch dieses Podcast-Business, ja, ich will es jetzt gar nicht so aus einer rosaroten Brille sehen, für uns ist das etwas, was wir nebenbei machen. Wir haben, beide sind jeweils fest angestellt plus freie Journalistinnen, plus Bildungsarbeit, die wir als Freie machen und dann diesen Podcast. Ja. Jetzt stell dir selber vor, wo quetschst du das rein und wie finanzierst du und bezahlst du das? Also das sind ja alles aus eigener Ressourcen.
Das macht ja auch alles Kraft. Alleine. Ja, ne? Also ihr habt ja niemand, ein Studio oder ähnliches.
Keine Produktionsfirma, gar nichts.
Und das ist eben immer ein Punkt, erstmal Indie-Podcaster, was ihr auch seid, also Independent-Podcaster, weil ihr das alles von euch selbst macht. Also es gibt niemanden, der für euch die Arbeit übernimmt, es zu schneiden und, ne? Und ich kenne das auch von vielen Indie-Podcastern. Ich bin ja selber einer, der das auch alles für sich selbst produziert und auch keiner bezahlt dafür. Ist einfach so. Ja. Einfach Passion, was ihr auch reinsteckt, weil ihr eine Message habt, eine Botschaft, mehrere Botschaften logischerweise, die ihr mit der Welt teilen wollt. Und das ist so wichtig. Das merkt man ja jetzt schon aus dem Gespräch. Ich brauche diese Frage gar nicht zu stellen. Ihr habt eigentlich schon gesagt, warum ihr das alles macht, warum es euch wichtig ist. Und das ist super wertvoll. Ich habe das gestern mit einem anderen, mit der Kollegin gesprochen, habe gesagt, das sind die Schätze der Gesellschaft. Menschen, die sich freiwillig dafür einsetzen, für das Gute im Endeffekt. Das sind die Schätze der Gesellschaft. Und das darf man nicht unterschätzen, wie viele Schätze wir in der Gesellschaft haben, die diese Gesellschaft, jetzt habe ich so oft Gesellschaft gesagt, die diese Gesellschaft, Community zusammenhalten. Und dafür muss man euch auch danken, weil ihr macht da eine gute Arbeit.
Dankeschön.
Ja, das gehört aber auch zu unserem Hauptjob irgendwo, ne? So, also journalistische Arbeit, Bildungsarbeit und alles drum und dran ist halt einfach eine Botschaft. Ist einfach gehört werden. Zu gehört werden ist sowas von wichtig, weil das ist ja auch das Problem gewesen. Deswegen sage ich ja auch, also es sind manchmal auch Themen, wo wir eigentlich so rumheulen müssten, aber wir verarbeiten das, indem wir uns drüber lustig machen. Es ist nicht lustig, wenn wir über Rassismus reden. Es ist nicht lustig, wenn wir über sexistische Erfahrungen sprechen. Es ist aber auch nicht lustig, wenn wir darüber reden, wie keine Ahnung, wie es ist, älter zu werden, wie es ist, Einsamkeit zu erleben. Aber dann machen wir uns hier rechts und links lustig über Männer und dann ist es wieder gut.
Ich lasse es gelten. Man muss auch sagen, wenn man bestimmte Themen ein bisschen humorvoller verpackt, dann hört man wahrscheinlich lieber zu, als wenn man es so, sag ich mal, sehr, sehr trocken und sehr ernst, was eigentlich auch oftmals vielleicht Sinn machen würde. Ne? Aber dann würden vielleicht viele andere Menschen da gar nicht reinhören. Das meine ich gar nicht wertend, aber ich glaube einfach, wenn du bestimmte Themen anders rüberbringst mit Humor, dann nimmt man vielleicht auch diese Themen wahr, lacht vielleicht ganz kurz darüber und dann wird es sehr ernst und man realisiert, das stimmt, wie sie das erzählt haben. Ich bin nie drauf gekommen, dass es so ist.
Das hatte ich tatsächlich bei einem, also ich hab nach der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge mit einem Mann darüber gesprochen, der gesagt hat, so, naja, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, so zwei Feministen sitzen und reden dann über uns Männer und sagen dann, die sind alle scheiße und das war es dann auch, bis ich diese eine Folge gehört habe, wo wir sagen, Männer sind emotionaler als Frauen, weil sie nicht sachlich bleiben können, wenn es um politische Themen geht und das ist dann halt dann auch, da haben wir das so ein bisschen witzig verpackt, wir haben dann gesagt, ja, dann hört er mitten im politischen Gespräch mittendrin hört er auf und sagt, du hast meine Mutter beleidigt. Und er sagt, ja, aber der kennt deine Mutter nicht, lass ihn doch beleidigen. Und er sagt, nee, geht nicht, Bruder, nein, du musst dich jetzt bei mir entschuldigen, bevor wir weiterreden. Aber eigentlich geht das um Nahostkonflikt, aber eigentlich geht das um, keine Ahnung, Krieg in Syrien.
Kennt man doch vom aktuellen angehenden Bundeskanzler, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, aber er ist auch schon sehr emotional, muss man sagen. Ja. Ernst, aber emotional.
Hast du mal Männer bei der Parkplatzsuche beobachtet?
Oh ja.
Das ist so Emotionalität pur und es ist halt so richtig schlimm, dass im gesellschaftlichen Diskurs Frauen, weil sie ja eh das schwächere Geschlecht sind, als emotional, als wäre es auch was Schlimmes, emotional zu sein. Warum wir toxische Männlichkeit in der Gesellschaft haben, ist, weil Männer sich mit ihren Emotionen nicht auseinandersetzen. Sie sind nämlich da, die Emotionen. Ihr wollt nur nicht über sie reden. Also mit ihr meine ich alle Männer. Deswegen meinten wir so, wer sind denn die Menschen, die weiß ich nicht, in die Wand boxen, wenn sie sauer sind. Das sind ja nicht Frauen,
ich kenne da tatsächlich Männer, die auch schon in die Wand geboxt haben und am nächsten Tag sagen sie, weil sie betrunken waren, aua.
Und keine Ahnung, wie das passieren konnte, ja.
Ja. Emotional sein heißt ja auch nicht unbedingt so Blümchen emotional, ich bin traurig, ich muss jetzt ein bisschen Musik hören, sondern halt Aggression. Ne, Aggression und auch diese ganze Stimmungsschwankungen von mitten im Gespräch ist er sauer. So. Klar, es ist ja auch nichts Schlimmes. Das Problem ist einfach nur, damit umgehen zu können. Mhm. Wir Frauen haben ja auch Emotionen. Wir haben aber auch zum Beispiel auch Stimmungsschwankungen und wir wissen halt, okay, also ich finde das so krass, die neue Generation Frauen, die jungen Frauen heute sagen so, ja, ich bin jetzt in dieser Phase meiner Periode und deswegen geht es mir gerade ein bisschen nicht so gut. Ich glaube so, die wissen dann aber, in 2 Tagen geht es mir ein bisschen besser. Mhm. Ich werde heute keinen Film mir reinziehen, was ein bisschen emotional ist, weil ich ohnehin schon bin. Die gehen damit anders um, die wissen, so, das wird wehtun oder das wird jetzt so. Deswegen
Gen Z ein bisschen.
Gen Z hat
offener mit Emotionen und Gefühlen umgehen.
Stellen sich vor die Kamera und erzählen. Ja. Mir geht es gerade nicht gut, weil. Und das ist Aufarbeitung, ne? So, oder?
Ja.
Kann man dazu ergänzen, dass in diesem Fall Frauen, zumindest, man kann vielleicht nicht verallgemeinern, aber so im Durchschnitt kann eine Frau besser mit Stimmungsschwankungen umgehen, weil sie weiß, was in ihr passiert und viele Männer sich selbst vielleicht nicht so gut verstehen und deshalb auch nicht wissen, also die wollen vielleicht die Emotionen auch nicht verarbeiten, weil sie sagen, ich bin ein Mann, also kennt man ja so klischeehaft, vielleicht so eher Richtung Boomer, jetzt nicht Gen Z, da sind die Männer vielleicht auch anders in der Gen Z, aber man kann trotzdem sagen, dass ich auch viele Männer kenne, die selbst nicht so mit sich selbst verarbeiten oder die vielleicht tun sie das weglächeln oder gehen dann zum Sport oder keine Ahnung, aber sind da vielleicht nicht offen ihrer Gefühle entgegen. Also
ja, wie sehen sie denn, wenn sie zusammenkommen zum Beispiel? Ist ja auch voll wichtig. Also der eine trennt sich von seiner 5-jährigen Freundin, treffen sich...
5-jährigen Beziehung, nicht Freundin.
Ja, 5-jährige.
Oh mein Gott, problematisch. Ja, so ist unser
aber
Podcast
es ist gut,
auch.
Aber es ist gut, dass du das gesagt hast.
Nur weil ich Muslimin bin.
Aber es ist gut, dass du es gerade noch erwähnt hast. Ich war gerade so fokussiert, dass ich es auch so verstanden habe, ihre 5-jährige...
Hast du es jetzt 5-jährige Beziehung verstanden?
Beziehung.
Ja,
aber,
ich habe ja auch verstanden.
Er kennt meine Intention.
Ja, ich kenne ihre Intention. Ich habe auch verstanden, aber die Formulierung ist
die Formulierung
problematisch.
Ist, absolut.
Aber weißt du, ich habe noch
stell dir vor, du machst jetzt ein Snippet auf Instagram. Jemand...
trennt sich von seiner 5-jährigen
Freundin. Also das, natürlich. Also.
Ich sag doch immer, habe ich dir gestern nicht gesagt, dass ich nicht gut Deutsch kann? Und du so, nein, du sprichst perfekt.
Dein Deutsch ist perfekt.
Dein Deutsch ist perfekt.
Perfekt.
Nee. Ich finde es schön, die Menschen, die uns gerade zuhören, auch live hier bei Leipzig lauscht. Liebe Grüße gehen raus.
Lachen
die? Ah, das ist Selin.
Sind wir witzig?
Ja,
ja, ich habe ja auch letztens eine Geschichte erzählt und anstatt zu sagen, ja, die Mutter war damals schwanger mit ihm, habe ich gesagt, die Mutter war damals schwanger von ihm.
Aber Sprache ist doch was Schönes, oder? Also wir können ja, also natürlich von dem einen Thema zu dem anderen, ne, von emotionalen Laune eines Mannes, sage ich mal, und wie Frauen diese vielleicht verarbeiten, zu dem Thema Sprache übergehen. Das ist vielleicht, man merkt, der Übergang passt trotzdem, weil Sprache ist was Schönes. Mhm. Und wir haben ja verschiedene Sprachen gelernt, also mehrsprachig aufgewachsen, kann man, glaube ich, zu uns allen sagen.
Ja.
Und das ist das Schöne, weil ich das Gefühl habe, Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, verstehen die Sachen anders, können andere Verknüpfungen bringen, als einer, der sagt, okay, ich habe Deutsch gelernt und vielleicht Englisch als Fremdsprache. Mhm.
Darf ich fachsimpeln?
Gerne, unbedingt.
Ich habe ja Englisch studiert, also ich habe Sprachwissenschaften studiert. Und wir nennen das auch gerade so in Kombination mit Erziehungswissenschaften, weil ich habe auch Lehramt studiert, nennen wir das in der frühkindlichen Erziehung Code-Switching, was viele von uns machen. Code-Switching bedeutet einfach, du kannst zwischen Sprachen, aber auch Kulturen, Gewohnheiten, Bräuchen einfach hin und her switchen. Mhm. Und das haben wir Menschen, die mehrsprachig, also polyglott aufwachsen, viel besser drauf, weil wir zwischen Sprachen, Kulturen und Umfeld, Sozialisation einfach hin und her switchen können. Ich kann mich in einem rein weißdeutschen Raum rein weißdeutsch verhalten, auch wenn ich nicht so aussehe. Aber ich kenne die Codes. Und das kommt halt auch von Sprache, aber auch so, wie wir halt einfach aufwachsen und aufgewachsen werden. Also ich bin halt fast fünfsprachig aufgewachsen.
Wow.
Und fast. Also davon ist wenig übrig. Ja, weil die anderen halt auch so ein bisschen halb sprechen, andere Sprachen und durch Kolonisation viel Englisch bei uns einfach drin ist, überall. Mhm. Aber das ist so ein Vorteil. Kinder sind wie Schwämme. Man kann ihnen so viele Sprachen beibringen, wenn man es gut und strategisch macht, dass man zum Beispiel mit der Mutter nur die eine Sprache spricht, mit dem Vater nur die andere. Mhm. Aber wir haben so einen Vorteil dadurch und auch unterschiedliche Sprachen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du nur europäische Sprachen lernst oder ob du wie wir auch diese exotischen, sage ich jetzt mal, Sprachen drauf hast, aber nicht exotisch in dem Sinne von italienisch exotisch. Wir haben ja gestern drüber gesprochen,
ja, haben wir.
Wenn ein italienischer Feinkosthändler nicht so gut Deutsch spricht, was sagen dann die Deutschen?
Die sagen, oh, das fühlt sich nach Urlaub an.
Genau.
Oh, Bella Italia.
Ja, genau. Wenn aber ein türkischer, kurdischer, arabischer Gemüsehändler nicht so gut Deutsch spricht, dann heißt das, warum kannst du in 20 Jahren oder 30 Jahren nicht so gut Deutsch?
Außer Gio ist da und sagt, aus welcher Gegend kommst du? Ach, ich war in Jordanien, im Oman. Ach, wunderschöne Gegend.
Du kommst aus Marokko, ich war schon mal in Jordanien.
Gio, hast du das gestern nicht bei mir gemacht? Ja. Hast du gefragt, dass du so, wo kommt deine Familie her? Und ich so, aus Kurdistan. Achso, ich war in Jordanien.
Ja, du hast gesagt, das ist an der Grenze zu Syrien. Dann habe ich gesagt, warte mal, Syrien an der Grenze zu Jordanien. Ja. Ich war in Jordanien. Ja,
Deutschland hat auch 11 Grenzen.
Ja, ich habe mich aber auch, gerecht bei ihm, Aisha. Ich habe gesagt,
ja, natürlich hast du
dich gerecht. Ja, und wo kommst du her? Und dann sagt sie, ich bin Italiener. Ich so, ah, cool, ich war auch in Spanien. es ist so zurückschießen ist so meine. Ich würde das gerne
mag ich euch vielleicht.
Warte, wo ist nochmal Italien? Aber ohne Spaß.
Ach so, ja, wir haben doch eine Erdkundelehrerin hier.
Wie, wo ist Italien?
Nein, ich war ganz kurz so Portugal, Spanien. So. Die Reihenfolge vergesse ich manchmal.
Wenn du in Schweiz weiter runter, dann bist du in Italien.
Ja, ich war noch nie in Italien.
Ah, okay. Fünf Stunden, lass uns hin.
Nee.
Ohne Witz.
Ja, sorry, aber Italien ist wirklich ein Land, wo ich sage, irgendwann mal. Irgendwann
jetzt, aber hast du einen deutschen Pass?
Nee, ich muss nicht.
Jetzt musst du nach Italien, weil eines der Favorites Länder der Deutschen ist tatsächlich Italien. Ich glaube, nach Spanien und Türkei, glaube ich, kommt Italien. Ich weiß nicht, ob Italien auf Platz 3 oder Platz 2 ist.
Ich war in Mailand und ich dachte, ich bin irgendwo in Berlin oder so.
Du solltest auch weiter runter, also weiter runter als Rom. Ja. Dann kommst du quasi in geheimnisvolle Gebiete.
Oder direkt Sizilien.
Mit weniger Menschen aus deiner Umgebung, sage ich mal. Okay? Okay. Wobei, wenn du in die Amalfi-Küste gehst, jetzt sind wir natürlich geswitcht von einem Thema zum anderen, aber ganz
Dylan
kurz...
Dylan muss noch was zu Sprachen sagen.
Ganz kurz Exkurs.
Und zu switchen. Dylan muss auch noch was zu switchen sagen.
Absolut. Wir kommen auch gleich wieder zurück zum Thema Sprachen. Das ist super interessant. Aber nochmal ganz kurz. Italien, wenn du nach Süditalien gehst, Apulien, Kalabrien, dann entdeckst du Gebiete mit wenig Touristen, die sehr geheimnisvoll sind, mit so viel Kultur, Geschichte, ganz viel natürlich auch aus dem arabischen Raum, der dann also quasi früher ganz viele Kriege logischerweise geführt haben. Aber
waren auch die Mauren oder wer war da?
Ich glaube auch teilweise, aber da, wie gesagt, das ist so komplex auch, logisch Mittelmeerraum, da hat sich viel getan in den letzten, keine Ahnung, 3.000-4.000 Jahren oder so. Dementsprechend können wir gar nicht darauf eingehen, weil ich auch nicht Geschichte studiert habe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, sehr kulturell reich, ganz viel auch aus dem nordafrikanischen, aus dem arabischen Raum, das wirklich nach Süditalien auch eingereist sind. ich kann es ja auch hier sagen, ich habe ja auch in meinem DNA auch ein bisschen Arabisch und ein bisschen Nordafrikanisch.
Ich habe Italienisch in meinem Siehst du? DNA.
Ja. Siehst du?
Also irgendwas haben die gemacht im Osmanischen Reich.
Und ich möchte sagen...
Wir haben 1% Brite.
Was ich sagen möchte, ist, dass wir... Da kann man natürlich den Bogen nochmal zurückspannen. Mhm. Kulturell, im Mittelmeerraum, da sind die Kulturen sehr ähnlich.
Ja, ja, ja.
Es ist nicht der Grieche, der Süditaliener, der aus Marokko kommt, der kommt aus Tunesien. Ja. Das Mittelmeer. Ja. Man hat viel gereist, viele Seemeilen. Und jeder von uns im Mittelmeerraum und auch wahrscheinlich weiter höher, weil natürlich dann reist man nach Deutschland und so weiter, haben Verwandte, wahrscheinlich sogar in Syrien, in Irak und sonst wo. Und selbst wenn man sich das in Deutschland, manche denken so, nee, ich bin deutsch. Ich glaube eben, dass wir viel in uns haben, was auch aus anderen Kulturen kommt. Und das ist wunderschön.
Mhm, auf jeden Fall.
Und jetzt kommen wir zurück zur Sprache.
Ja, ich bin tatsächlich auch dreisprachig aufgewachsen, mit dreisprachig aufgewachsen.
Drei Mütter.
Naja, Deutsch, voilà. Warte. Dreisprachig aufgewachsen, zu Hause vor allem, plus zwei Fremdsprachen. Und ich habe auch genau die gleiche Erfahrung. Es ist, als Kind ist es natürlich noch viel schwieriger, es zu verstehen, weil ich Kurdisch denke und Deutsch rede oder Türkisch rede, aber Deutsch denke. Und deswegen habe ich auch meine der Satzbau ist dann halt verkehrt. Aber irgendwann ist es nur noch ein Profit. Also irgendwann merke ich auch, ey, ich verstehe es sehr gut. Wenn Aisha irgendwas sagt, also wir haben beide indoarische Muttersprachen auch.
Indoarische und germanische
Sprachen. Genau. Und
können wir gleich darauf eingehen, was man damit auch meint mit diesem
Sprachgruppen,
Begriff?
Ja. Also indoarisch, indogermanisch ist zum Beispiel Persisch, Kurdisch, Urdu, Hindi, Dari und so. Das sind so die aus diesem West- und südasiatischen Ländern.
Also Deutsch kommt aus, also ist entwickelt aus diesen Sprachen.
Genau.
Schön, dass du das hier auch einfach mal nur erwähnst, damit sich jeder das einmal wahrnimmt, wie international wir eigentlich sind und man sich das einfach so.
Menschen sind halt gewandert, schon immer. Und so sind auch Sprachen gewandert. Und die deutsche Sprache kommt aus dem Raum, beziehungsweise ist die gleiche Sprachfamilie. Mhm.
Deswegen haben wir auch zum Beispiel, obwohl zwischen, keine Ahnung, Kurdistan und Indien zum Beispiel zwei Länder sind, oder drei sogar, haben wir zum Beispiel die gleichen Sprichwörter oder wir haben die gleichen Witze auch komischerweise. So, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass wenn irgendwas auf dem Weg liegt, ja, wo soll ich das hin? Ja, komm, leg das auf meinen Kopf. So,
das sagen unsere Mütter.
Ja.
Ach, wirklich?
Unsere Mütter sagen, ja, dann leg's halt auf meinen Kopf. Und das kennt man von Marokko über Ostafrika bis hin nach in den Philippinen kennt man das, dass die Mutter sagt, ja, stell's auf meinen Kopf.
Mhm. Ja, das ist aber krass, diese Route ist tatsächlich so, also das habe ich in den letzten Jahren krass beobachtet, dass Nordafrika, ne, so wie sie gesagt hat, Westafrika, ne, über das ganze Orient und Westasien bis unten Südasien. Wie kann es sein, dass wir so ähnlich sind? Und da haben wir auch, ich habe auch so für mich festgestellt, dass wir eigentlich alle ähnlich sind, außer Europäer und Amerikaner. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Europäer und Amerikaner, aber die Weißen und der Rest.
Man kann erstmal sagen, Amerikaner, ich meine, der typische Amerikaner ist jetzt nicht der Ureinwohner Amerikas,
ja, sondern europäische Einwanderer.
Genau, sind europäische Einwanderer. Das muss man erstmal ihnen sagen drüben. Und dann würde ich sagen trotzdem, dass wir Europäer viele Einflüsse haben. Also zum Beispiel, wenn du einen Süditaliener nimmst, wie mich zum Beispiel, hat viele Einflüsse auch aus Afrika, aus arabischen Räumen. Ja, ja. Finde ich selber ein bisschen romantisiert, weil ich so immer so dieser Abenteurer bin. Auch mit, kennt ihr ja so diese Abenteurer, der dann irgendwie im Orient reist und dort die kulturelle, also dass man
Orient.
Ja, nicht den Orient, aber auf jeden Fall in Gebieten, die dem entsprechen. Und ich bin dann eher vielleicht so romantisiert natürlich, dass so Kulturen miteinander sprechen, miteinander arbeiten und dann zurückkommt und einen kulturellen Schatz in sich trägt. Und das ist einfach was Wunderschönes und das wollte ich sagen. Deswegen, ich bin jetzt nicht der Freund von, es gibt die Europäer und alle anderen, weil ich glaube eben, dass Europäer genauso einen großen Einfluss gehabt haben.
War ja auch sarkastisch gemeint. Ich meine, Menschen aus dem Balkan sind ja auch Europäer. Und es kommt halt auch irgendwie drauf an, ne? Also Es gibt muslimisch geprägte Länder. Ich habe
nur die Kamera kurz angeschaut, weil wir werden gleichzeitig mit Kamera aufgenommen.
Ja.
Aber die Kamera läuft, glaube ich, gerade nicht. Aus der Regie könnt ihr vielleicht kurz mal kommen. Es leuchtet rot und dann steht da, die Regie kommt schon. Es läuft weiter? Ach ja, sehr schön. Okay, Regie hat gesagt, es geht weiter. Dann können wir weiter fortführen. Auf jeden Fall wollte ich dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Also ich denke so, es kommt auch drauf an, wie diese Länder auch geprägt sind. Ne? Also wie kann das sein, dass zum Beispiel ein nordafrikanisches Land und ein westasiatisches Land 100% fast schon die gleiche Mentalität hat. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die vielleicht muslimisch geprägt sind oder egal was auch immer ist. Es ist so sehr interessant, auch deswegen liebe ich es auch in Deutschland zum Beispiel auf Menschen zu treffen, die ich bin in einer sehr kleinem Dorf aufgewachsen zwar, aber da waren Menschen da aus verschiedenen Ländern, die Gastarbeiterfamilien waren, also aus Italien, Russlanddeutsche waren da, die seit in den 90ern da sind, und dann merkst du so, der ist aus Russland, aber hat so krass die gleiche Mentalität irgendwie. So, wenn vor den Eltern wird nicht, keine Ahnung, die Füße gestreckt. Hä, warum? Warum so? Ich dachte, ihr seid anders. So. Und dann merkst du das auch und das macht halt was mit dir. Fühlst dich auch viel besser und auch viel wohler. Und ich habe zum Beispiel auch so eine Zeit gehabt, wo ich bin ja im deutschen Dorf aufgewachsen, das heißt mit sehr vielen Deutschen auch. Aber ich bin jetzt undeutscher geworden zwischen den Deutschen, weil ich gemerkt habe...
Seit ihr euch getroffen habt.
Ja, ja, und... Ja, Aisha ist ja wiederum in Hamburg aufgewachsen. Ich kenne ja eigentlich nur Türken, Kurden, Italiener und so ein paar Marokkaner. So. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich bin aus Indonesien oder ich bin aus, keine Ahnung, ein Thailänder vielleicht. Und das war es dann auch. Und es war deswegen lieb, auch in Frankfurt zu leben.
Ich wollte gerade sagen, ich bin halt Großstadtkind. Meine Oma hat im Hochhaus gelebt mit 35 anderen Nationen. So, und in meiner Grundschulklasse waren 20 Leute aus 20 Ländern. Und das ist ein ganz anderes Feeling. Da wirst du anders groß. Und dann bin ich auf ein rein weiß-deutsches Gymnasium gekommen. Da war es für mich erstmal Kulturschock.
Gott, die war genauso.
Aber, Gio, was ich nochmal sagen wollte.
Ich wollte tatsächlich auch noch was einbringen, aber erzähl gerne.
Du hattest ja gesagt, dass was man uns anmerkt oder unserem Podcast ist, dass wir halt ehrlich sind. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört ja auch, dass diese Romantisierung von Multikulti und international und so zwar schön ist, aber auch eine historische Komponente hat. Und zwar sage ich natürlich, die Europäer haben natürlich auch sehr, sehr viele Einflüsse, aber ja, sie haben halt kolonialisiert, es gab Imperialismus, sie haben geklaut.
Und das darf man auch erwähnen, muss
Kultur
man auch.
Kultur geklaut, sie haben Begriffe geklaut, sie haben Gewohnheiten geklaut, genauso wie die Araber, weil sie auch islamisiert haben. Es gab die Kreuzzüge, es gibt so viele historische Belege dafür, dass nicht alles mit Friede, Freude, Eierkuchen hin und her getauscht worden ist, sondern sich auch gewaltvoll genommen worden ist. Und wenn man das einfach nur im Hinterkopf hat und sagt so, ey, ich bin froh darüber, dass ich heute das hier essen kann, wie ich essen kann, aber schade, dass es so, wie es hierher gekommen ist, aber ich appreciate das trotzdem. Das ist nochmal was anderes, als das einfach irgendwie zu romantisieren oder einfach als selbstverständlich wahrzunehmen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ich habe ja diesen England-Bezug, diesen krassen, und in dieser englischen Sprache oder auch im Deutschen gibt es sehr, sehr viele Wörter aus dem Sanskrit und aus dem Hindi. Sagen wir mal Dschungel, Pyjama, Bungalow, das sind unsere Wörter. Die habt ihr einfach übernommen, genau im Sprachgebrauch. Kein Problem damit, weil sie wurden gewaltvoll uns weggenommen. Aber dann, wie gestern, habt ihr ein Problem damit, weiß ich nicht, euch Pronomen zu merken von einer Person, die sagt, ich habe nicht die Pronomen, die du mir vielleicht zuweist. Und das ist halt so interessant an Sprache. Man kann Sprache sehr schnell und flexibel sein. Es gibt so viele historische Shifts nennen wir das. Und zwar, wo Sprache ganz schnell übernommen wird. Sprache ändert sich so schnell und konstant immer wieder, immer wieder. Wenn man offen dafür ist und einfach mal zugibt, ja, wir verändern uns, dann gehört das einfach dazu, dass man auch sagt, Sprache und dazu auch Kultur und Gewohnheiten können sich auch, alles kann sich ändern. Menschen sind Gewohnheitstiere.
Und jetzt sind nochmal viele Fragen dadurch natürlich entstanden, die wir hier besprechen könnten in unserem Gespräch. Das ist kein Interview, unser Gespräch. Nochmal kurz zurück zum Thema, du bist ja aufgewachsen mit über 35 Nationalitäten, Hochhaus hast du gesagt, ne?
Also ich nicht, also meine Oma hat in so einem Hochhaus gewohnt, genau. Oder Tanten,
Onkels. Und findest du auch, also diese interkulturelles Zusammenleben, das ist ja was Wunderbares, man kann voneinander so viel lernen und man kann sehr viel mitnehmen kulturell. Das finde ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr schön. Und für dich ist es auch normal, so wäre sowas ja auch normal, ne, mit sehr vielen Kulturen aber zusammenzuleben. Aber
auch mit den negativen Sachen.
Auch, ne? Mit den negativen.
Nicht nur schön, es gibt auch Konflikte, es gibt auch Inner-Community-Konflikte. Mhm. Es kann auch Hierarchien geben. Also nicht jeder, der zum Beispiel aus meinem Herkunftsland kommt, ist wie ich hierher gekommen. Meine Familie ist geflüchtet, die anderen sind immigriert. Mhm. Das ist ein Unterschied. Mhm. Es gibt da direkt eine Hierarchie.
Oder wie bei mir, die wurden ja eingeladen, Gastarbeiterfamilie. Ja. Mhm.
Was meine Großeltern ja auch in der Vergangenheit waren,
Gastarbeiter. Es gibt einen Unterschied, wie wir hierher gekommen sind und was für eine Positionierung wir dann in der Gesellschaft haben. Es ist, nicht jeder kann sich auch hocharbeiten, ne? Also das, was auch so romantisiert wird, dass man irgendwie dann, man es schaffen kann vom Tellerwäscher zum Millionär, funktioniert auch nicht. Es gibt genug Studien darüber, dass wer einmal Arbeiterkind ist, wahrscheinlich sehr lange auch Arbeiterkind bleibt oder sehr nah an der Armutsgrenze leben wird, egal wie viel er arbeitet oder sie arbeitet. Gesundheit.
Danke.
Auch das gehört dazu. Zum Podcast.
Das Schöne ist, wir merken, wir haben auch diesen Background im Gastarbeiterfamilie, also wir zwei zum Beispiel.
Dann, wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
Aber das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, die Gemeinsamkeiten auch hervorzuheben, weil uns verbindet viel mehr, als uns trennt. Und das muss man in der heutigen Zeit so oft erwähnen, wie es nur möglich ist. Gesellschaftlich verbindet einem sehr, sehr viel. Und die Unterschiede hervorzuheben, wie es Politiker machen, um gerne mal zu spalten, zu sagen, guck mal, was da passiert ist. Da, das ist, weil der Sohn so ist. Ja. Das ist sehr, sehr gefährlich.
Von außen bin ich vielleicht eher, ne, so für eine weiße, deutsche, 90-jährige Frau, bin ich mit Aisha so ein und dieselbe Person vielleicht. Aber vielleicht haben wir zwei mehr Gemeinsamkeiten, dadurch, dass wir halt Gastarbeiterkinder sind oder Enkelkinder sind und wir keine Flüchtlingsgeschichten haben, weil wir nicht geflüchtet sind und haben auch nicht Eltern, die aus Kriegsgebieten kommen. Deine Eltern kommen wahrscheinlich nicht aus dem Kriegsgebiet. Genau. Meine Eltern kommen nicht aus dem Kriegsgebiet, sind viel privilegierter. Und wie kann ich mit jemandem eigentlich so eins zu eins gleich sein, der komplett andere Gefühle hat. Jemand, der aus Syrien kommt, dem sein Vater aus dem Krieg nach Deutschland gekommen ist, den kann ich fühlen, verstehen. Mhm. Aber mit dem habe ich nicht, vielleicht bin ich da ganz anders, vielleicht bin ich für ihn total privilegiert und ich verstehe ihn nicht, ich ignoriere ihn, aber habe mit dir mehr Gemeinsamkeiten. Mhm. Aber für die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft bist du ein anderer Ausländer, also der bessere.
Also das darf man schon erwähnen.
Du darfst bleiben, im Gegensatz zu mir.
Wer weiß, je nachdem, wie sich die politische Lage entwickelt. Weil
du bist Italiener, ne? Also passt Italiener.
Genau, ich bin ja nicht deutsch, also ich bin der Einzige im Raum, der nicht...
Das ist auch krass, weil er hat sich auch noch nie so richtig drum gekümmert, also er hat diesen Stress nicht, er braucht
ja, klar, kann ich auch nicht.
Ja klar, wenn du EU-Bürger bist, hast du Privilegien und das weiß ich zu schätzen, weil ich auch gerne in Europa reise und weiß, wie sehr das ein Privileg ist und das erwähne ich auch sehr, sehr oft. Ja, und es ist wichtig, dass wir es erwähnen.
Das sollte für alle sein, für alle sollte Bewegungsfreiheit gelten, aber du hast halt total recht, also PolitikerInnen können halt ganz einfach von wahren Themen Problemen ablenken, also unsere wahren Probleme sind, keine Ahnung, Leute können ihre Mieten nicht zahlen, Leute können sich nicht ernähren, weil ihnen Geld fehlt zum Leben, Leute wissen nicht, wie sie in ihrer Rente leben sollen. Mhm. Das sind die wahren Probleme dieser Gesellschaft, aber PolitikerInnen schaffen alles auf das Thema Migration runterzubrechen und Migration als das Problem darzustellen, warum Hannelore im Alter zu wenig Geld hat. Und das stimmt halt nicht. Mhm. Und das ist halt, und dann finde ich, haben wir so auch als Menschen, die irgendwie in die Öffentlichkeit sprechen können, immer noch so ein bisschen den Auftrag, ne, was wir auch machen mit unserer Bildungsarbeit, dass wir sagen, nee Leute, die Fakten sind aber die und die. Und deswegen liebe ich es, dass es so viele Faktenchecks gibt, dass man alles heute einfach recherchieren kann.
Auch diese Videos, ne, von Gesundheitsmitarbeitern im Krankenhaus, ist Krankenschwestern oder Pflege, Ärzte und so. Und dann so, wie heißt es, wie vielfältig sind wir? Und alle, die Migrationsgeschichte haben, trennen sich aus dem Bild, gehen dann raus und dann siehst du nur noch eine Ärztin, wenn überhaupt, vielleicht einen Pfleger. Und was passiert denn so? So, okay, lass uns morgen alle rausgehen aus diesem Land. So, was willst du machen ohne uns?
Was bleibt hier?
Was bleibt hier dann übrig? Hast Bockwurst. Du dann, genau, kannst du
Bockwurst und Kartoffeln.
Kannst du dann deine Miete zahlen, wenn ich weg bin? Ja, so wie Aisha gesagt hat, so die eigentlichen Probleme, darüber sprechen wir halt nicht. So, die Wahlkampagnen wurden so geführt wie, wer schiebt mehr ab?
Genau.
So, wer, so, ich schieb am besten ab, ich schieb so ab und ich schieb so, und dann noch über die Art und Weise, wie sie abschieben wollen. So.
Genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, nochmal zu erwähnen und es wertzuschätzen, dass diese multikulturelle Gesellschaft etwas Positives ist, dass natürlich auch, klar, wie du gesagt hast, wenn viele Kulturen aufeinander kommen, gibt es natürlich auch Herausforderungen, die man meistert.
Genau,
aber das hilft nicht, dass man einfach sagt, okay, dann gehen halt alle raus und dann sind wir fein. Weil
man redet miteinander, man kommuniziert miteinander, man findet Kompromisse oder so, man kommt irgendwie zusammen, dann gibt es doch einen Gemeinschaftsraum, den alle nutzen können und dann kommt man darüber irgendwie zusammen, wie zum Beispiel in Unterkünften, in geflüchteten Unterkünften. Da sind in einem Haus auch 10, 15 Nationen, aber es gibt zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche und dann wird sich dort aber darüber gestritten, wie man Reis kocht und ich habe lieber diesen Streit, anstatt dass man sich wegen was anderem die Köpfe einschlägt, dass sich Leute darüber streiten, wie man besser Reis kocht. Und das ist halt so das Gute, wo ich sage, ich glaube auch wir in unserem Podcast können so eine Art Community-Raum schaffen. Und das machen wir ja auch in unseren Lives zum Beispiel. Da kommen die Leute ganz konkret, wir nennen das auch, unsere Lives nennen wir Community Hangout.
Schön.
Genau, und dann kommen die Leute, es gibt Tee, es gibt Snacks und dann kann man chillen und sitzen und Musik hören, aber auch uns zuhören. Und da gibt es Verbindendes, da gibt es Sachen, wo die Leute sagen, oha, krass, bei uns ist es aber anders. Ohne das irgendwie negativ zu bewerten, sondern einfach zu sagen, ach, ich kenne das so und so. Bei uns wird das so gemacht, gesagt, gekocht, wie auch immer. Aber am Ende sitzen wir da alle zusammen und können lieber lachen und auch über Differenzen lachen. Und das finde ich gar nicht mal so schlimm.
Und es zeigt auch, dass euer Podcast eine Welt eröffnet, den Menschen, die vielleicht diese Welt verwehrt bleibt, weil sie anderen Kulturen vielleicht auch angehören oder eben einer eher privilegierten Gesellschaft in Deutschland, wissen die Merkmale, und man vielleicht oftmals das gar nicht vielleicht böse meint, aber man einfach so diese Denkweise, haben wir gesagt am Anfang, wer mehrsprachig zum Beispiel auch aufwächst, hat eine ganz andere Denkweise, das versteht man oftmals nicht, wenn man nur einsprachig aufgewachsen ist. Und ihr eröffnet quasi einen Tor zu einer ganz anderen Welt, um diesen kulturellen Austausch zu unterstützen. Und das würde ich, glaube ich, fast schon als eines der abschließenden Worte hier nennen, weil ich glaube, wir müssen aus diesem Partybus von Easy Studios raus, glaube ich, bald. Und ich habe in einer halben Stunde auch noch wieder ein Panel.
Wir müssen auch zurück nach Frankfurt.
Und ihr müsst zurück nach Frankfurt.
Ja. Und darf ich ganz kurz zu diesem kulturellen Austausch?
Unbedingt.
Ganz schnell geht das auch. Ich habe es, ihr wahrscheinlich auch, krass live mit beobachtet, weil ich komme aus der Südpfalz und das ist tatsächlich so, dass du die Ausländer hast und die Deutschen hast. Also da tauscht man sich so gut wie gar nicht aus. Und ich habe so krass beobachtet, wie ich die ersten Deutschen gesehen habe, wie sie Döner gegessen haben zum Beispiel. Und das war für mich so, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber das war für mich so, oh mein Gott, in einem Dönerladen ist ein Deutscher. Will er jetzt Döner essen? Hat er das schon mal gegessen? Und das ist nicht lange her. Das ist Anfang 2000. Und da komme ich nach Frankfurt und sehe so, wie der sagt, ja, wir gehen hier Döner essen und das ist sehr lecker. Ich esse schon seit 10 Jahren.
Und der Marcel sagt, Wallah.
Marcel,
und so.
Ja, das sowieso. Oder so, Salam Aleikum. Und dann, kannst du nicht Deutsch? Wenn ein Deutscher irgendwie was Arabisches zu mir sagt, dann sage ich immer, red mal Deutsch.
Aber also, da bist du dann die Deutsche, oder wie?
Klar, so was redest du?
Nein, aber es ist schön, dieser Austausch ist super wichtig und vor allem, und das kann man hier auf jeden Fall noch sagen, es muss einen Austausch geben zwischen den unterschiedlichsten Kulturen und nicht einfach so, nee, da gehe ich nicht hin, keine Ahnung, Dönerladen oder so. Ich meine, heutzutage ist es ja ein bisschen anders. Mhm. Mittlerweile, ne, hoffe ich, in den meisten Städten, weiß ich nicht, ob das überall so ist. Aber auf jeden Fall, dieser Austausch ist so wichtig, weil einmal, dass da dieser Austausch nicht mehr da ist, dieses Verständnis zueinander, das bringt sehr viele Herausforderungen mit sich, weil man einfach nicht mehr miteinander spricht.
Ja.
Es kann sogar sein zwischen Menschen der gleichen Kultur, die nicht miteinander sprechen, weil sie vielleicht in andere politischen Lager angehören. Genau. Kann ja genauso sein. Also sprechen
das
miteinander.
Das ist alles, was wir hören und so über diese ganzen Alltagsrassismen. Das ist wahr. Die Leute müssen es. Meine Mutter, dass mein Herz blutet. Meine Mutter hat mir noch vor 3 Tagen gesagt, dass sie im Sport gefragt wird, ob sie fastet, warum sie nicht fastet, warum sie eigentlich kein Kopftuch hat, warum die muslimische Community. Und da denke ich mir so, was wollt ihr von ihr? Diese Frau möchte doch nur Sport machen. Lasst sie einfach in Ruhe. Und wenn wir darüber reden, dann habe ich manchmal das Gefühl, man glaubt uns nicht. Mhm. Oder man schraubt das runter und sagt, das ist nur so schlimm, das ist ja doch Interesse. Wenn sich jeden zweiten Tag eine Hannelore, Birgit, eine Jutta, eine keine Ahnung was, sich für die ganzen Wurzeln und Geschichte, meine Mutter ist ja nicht da, um irgendwie jeden Einzelnen aufzuklären, sondern sie möchte doch ganz normal ihren Alltag. Mhm. Diese Frau macht Sport, geht einkaufen, schmeißt den Haushalt.
Gut, man könnte die Gegenfrage stellen, ne? Christentum oder so, und dann könnte man da intensiv, warum, keine Ahnung, fastest du nicht irgendwie bis zu Ostern und Leute solche Sachen? Also man könnte natürlich auch die Gegenfrage dann bringen, ne? Also vielleicht so auch für die...
Das mache ich auch so ein bisschen.
Ja, du sprichst aber gut Deutsch, ja, wie auch.
Danke, ja. Oder wo, ja. Oder so, wo kommst du her? Ja, ich komme aus München und eigentlich irgendwo ist meine Mutter ist in Nürnberg aufgewachsen und deine Oma? Ja. So, ja, du fragst doch auch nach meiner Oma. Mhm. So muss ich dann, das ist halt, genau.
Also, aber dann kommt man, glaube ich, auch auf diesen Umswitch, dass man merkt, oh, das habe ich gerade getan. Ja, ne, also die ganze Zeit fragen. Oftmals wahrscheinlich aus Neugier, aber man merkt nicht, dass es dann vielleicht doch verletzlich ist, wenn dann jeden zweiten, dritten Tag jemand zu einem kommt und dann diese Fragen wieder stellt. Und dann denkt man sich irgendwann, stimmt da irgendwas nicht? Also man hinterfragt sich dann selbst so, warum passiert das?
Wir merken ja auch, was ist ehrliches Interesse und was beruht vielleicht auf Vorurteilen. Es sind halt zwei unterschiedliche.
Es wirkt aber auch nicht bei jedem gleich. Also egal, was die Absicht von dieser Person ist, ob das Interesse ist, ob das Abneigung ist. Es ist auch was ganz anderes. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass europäische Ausländer, sage ich jetzt mal, uns besser verstehen würden, wenn wir zum Beispiel den Vergleich machen. Wenn du sagst, ich bin aus Italien, dann hat jeder Deutsche ein Wow oder ich war mal so. Und wenn ich sage, meine Wurzeln liegen in Syrien, dann ist nicht so, ich war mal in Latakia im Urlaub. Nee, sagen die nicht.
Ich bin aus Pakistan. Oh ja, okay, Terroristen im Kopf.
Ja, also bei mir nicht. Also ich habe Pakistan, denke ich, an den Bergen und an sehr, weil ich halt so der Reise.
Aber nicht der 0815 Deutsche, mit dem wir uns jeden Tag halt abmühen müssen. Und das ist halt so das Problem. Also wir sagen ja auch in unserer Arbeit, Absicht ist ungleich Wirkung.
Ja.
Egal, was deine Absicht ist. Das Wichtige ist, was kommt bei der anderen Person an. Mhm. Und das müssen wir uns immer mitdenken. Ich überlege mir zweimal, was könnte bei der Person, wie könnte es bei der Person ankommen. Ja. Und wenn wir so alle miteinander umgehen, so ein bisschen anständiger sind, aufrichtiger sind und versuchen uns nicht gegenseitig ständig immer zu verletzen auf so einer strukturellen Ebene, dann glaube ich, dann wird auch Zusammenleben besser klappen.
Betroffenen Perspektive einfach beobachten.
Ja. Das klingt so schön und ich hoffe es auch gesellschaftlich, dass sich das... Was lacht ich jetzt?
Nein, ich bin eigentlich anti-betroffenen Perspektive, aber das ist eine andere Diskussion, die wir wollen.
Das können wir leider in diesem Gespräch nicht mehr fortführen, weil es neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sind schon...
undeutsch hören.
Genau, absolut.
Und wie heißt dein Podcast?
So geht Podcast.
Und der Community-Podcast.
Die Podfluencer.
Sehr gut.
Und dementsprechend bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auf diesem Event bei Leipzig lauscht. Ihr fährt noch zurück, heute mit dem Zug. Ich fahre auch noch nachher weiter. Und dementsprechend haben wir noch einiges vor. Trotzdem, es war ein sehr schönes, angenehmes, abwechslungsreiches Gespräch von Sprache, kulturell, Vorurteilen.
Männer.
Auch Männer natürlich, darf nicht fehlen, soweit ich mitgehört habe. Aber auch so ein bisschen unterschiedliche Arten, Wahrnehmung von Ausländern zum Beispiel. Dass es da auch Unterschiede gibt, je nachdem, wo du herkommst. Und auch, wir haben auch erdkundetechnisch gelernt, wo Italien ist und wo Spanien zum Beispiel.
Dankeschön dafür.
Freue mich riesig, dass ich euch beide live getroffen habe. Und wünsche euch eine gute Zeit. Und unbedingt bei Undeutsch vorbeischauen. Ja. Ihr habt sie gehört und unbedingt abonnieren.
Dankeschön, Gio. Liebe Grüße in die Heimat.
Liebe Grüße in die Heimat. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss. Nochmal der Jingle.
Podimo und Easy Studios präsentieren.
Das ist so geil.
Ich liebe Jingles.
Alter, ich muss einfach.